setzen. Ja, vielen Dank, liebe Band. Es ist großartig mit euch. Richtige Weihnachtsstimmung kommt doch da auf. Einen wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite. Mein Name ist David Kunz. Ich bin einer der Pastoren in der Fokuskirche in Düsseldorf. Wir haben auch einen Standort in München-Gladbach. Und ich freue mich so sehr, heute Morgen hier bei euch zu sein. Es ist nicht mein erstes Mal im Evangeliumshaus, aber sonntags mein erstes Mal. Ich war schon freitags bei J-Squad. Ich habe mit dem Jonathan zusammen studiert am TSE. Wir haben einige Zeit zusammen in einem 30 Quadratmeter großen Zimmer gewohnt. Nicht nur er, sondern noch jemand anders. Ich kenne ihn also relativ gut. Ja, habe noch mit ihm zusammengelebt, bevor mit Muriel mit ihm zusammengelebt habt. Ja, also so viel solltet ihr wissen. Und wir sind so froh, dass Muriel und Jonathan, bei uns hieß er Joni, dass wir gute Freunde geblieben sind und bis heute uns was verbindet. Ich freue mich auch, dass ich heute nicht allein gekommen bin. Ich habe meine wunderbare Frau Ines da, die ist bei den Kids hinten, denn wir haben zwei kleine Töchter. Eine Vierjährige, die heißt Thea, und eine 8 Wochen alte Tochter, die heißt Eva. Und das heißt, falls ich müde aussehe, ihr Lieben, das könnte einerseits an der 8 Wochen alten Tochter liegen oder an der Vierjährigen, die gerade einen Adventskalender hat und deswegen um 5.50 Uhr auf der Matte steht jeden Tag und nach unten geht, um ihren Adventskalender auspacken zu wollen. Heute Morgen auch. Das lässt sich leider nicht verhindern, aber ist ja auch was Schönes. Das heißt, bitte vergebt meine etwas verschlafenen Augen an diesem Morgen. Ich freue mich so sehr, dass ich heute einsteigen darf oder weitermachen darf mit eurer aktuellen Predigtreihe, die heißt Erfüllte Prophetie. Und ich finde, Carsten hat das letzte Woche schon so gut eröffnet. Ich habe mir die Predigt natürlich angehört und dachte mir, ich muss ja wissen, in welcher Reihe ich mich befinde. Und ich finde, Carsten hat diese Serie so gut eingeleitet. Und er hat Folgendes gesagt, und das fand ich einen guten Satz. Weihnachten bedeutet zuallererst, dass Gott will, dass du ihn kennst, aber es aus freiwilligen Stücken tust. Weihnachten bedeutet zuallererst, dass Gott möchte, dass du ihn kennst, aber es aus freiwilligen Stücken tust. Er möchte eine freiwillige Liebe. Und deswegen hat Carsten uns so gezeigt, dass Jesus auf diese Welt gekommen ist, nicht als mächtiger König und alle Welt sieht ihn und muss auf die Knie fallen. Das wird er tun bei seinem zweiten Kommen. Aber bei seinem ersten Kommen ist er gekommen als kleines Baby. Er ist verborgen gewesen. Und er hat über Gottes Verborgenheit gesprochen, dass Gott genügend Signale, Indizien gibt, dass du an ihn glauben kannst, aber so wenige, dass du nicht an ihn glauben musst. Das wird sich eines Tages ändern, wenn alle auf die Knie gehen werden. Jedes Knie wird sich beugen und sagen, Jesus ist der Herr. Aber in dieser Zwischenzeit, Amen, darauf warten wir, Advent, die Ankunft, auf diese zweite Ankunft warten wir. Aber solange wir in dieser Zwischenzeit sind, ist Gott irgendwo etwas verborgen, aber er wirbt darum, dass wir ihn suchen. Und ich möchte das direkt am Anfang auch für dich dir sagen. Ich glaube, auch jeder Adventsgottesdienst ist immer eine ausgestreckte Hand Gottes zu dir. Und er will auch dir sagen, ich möchte, dass du mich kennst. Ich kenne dich, kennst du mich auch. Und wenn du heute hier bist, Gast im Evangeliumshaus, vielleicht lange nicht mehr mit Gott unterwegs warst oder noch gar nicht, dann möchte ich dir sagen, auch heute gilt das Angebot für dich. Wir sind in der Serie Erfüllte Prophetien und Carsten hat darauf hingewiesen, dass es schon im Alten Testament ganz, ganz viele so Vorhersagen, Prophezeiungen gab, die sich in Jesus erfüllt haben. Das sind ganz viele Indizien, die zeigen, Jesus war nicht nur irgendein Hochstapler, dieser Jesus, der vor 2000 Jahren gelebt hat. Er war tatsächlich der vorhergesagte Retter. Und ich habe euch mal ein kleines Bild mitgebracht, um einfach mal so diese Breite dessen darzustellen. Okay, man sieht gar nichts auf ihm. Also ich erkläre euch, was da wäre. Das ist ein Zeitstrahl. Rechts sieht man das Neue Testament und links das Alte. Und da wären jetzt etwa 700 Bögen. Ihr seht so einzelne Bögen. Das ist immer eine alttestamentliche Prophetie. Und der Bogen zeigt ins Neue Testament, wo sie sich erfüllt. Und das ist eigentlich ein total eindrucksvolles Bild, weil es zeigt, in Jesus ist nicht nur vereinzelt eine Prophetie wahr geworden, sondern im Neuen Testament erfüllen sich mehrere hundert Prophetien, die im Alten Testament prophezeit wurden. Also 700 Jahre vor Christus wurde prophezeit, da wird ein König in Bethlehem geboren werden und auf einmal wird Jesus in Bethlehem geboren, obwohl er gar nicht aus Bethlehem kommt. Jetzt sagen die einen, das ist Zufall, die anderen würden sagen, nein, das ist Gottes Handeln. Und heute möchte ich über so eine zweite Linie, die man nicht sieht, sprechen mit uns, über eine zweite erfüllte Prophetie. Und es ist ein Bibeltext, den ich heute mit euch lese, um mich ganz ehrlich zu sein, ich bin schon lange in Kirchen unterwegs, ich habe noch nie eine Predigt über diesen Text gehört. Und als ich die Predigt vorbereitet habe, habe ich auch gedacht, diesen Text so richtig studiert und gelesen, habe ich ihn auch noch nie. Und das mag ich, wenn Predigten mal über neue Texte gehen. Und deswegen lesen wir gemeinsam ab Matthäus 2. Den Text sieht man, das ist gut. Nachdem die Sterndeuter abgereist waren, erschien auch dem Josef ein Engel des Herrn im Traum und sagte: Steh auf, nimm das Kind und seine Mutter und flieh nach Ägypten. Bleib so lange dort, bis ich dir Bescheid gebe, denn Herodes sucht das Kind und will es umbringen lassen. Da stand Josef auf und brach noch in der Nacht mit dem Kind und seiner Mutter nach Ägypten auf. Dort blieb er dann bis zu dem Tod von Herodes. So erfüllte sich, was der Herr durch den Propheten vorausgesagt hatte, wieder eine Erfüllung. Aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Das ist ein ganz kleiner Abschnitt in Matthäus, der versteckt sich so zwischen den größeren Berichten. Und es ist, glaube ich, kein Text, den wir natürlich mit der Weihnachtsgeschichte verbinden. Wenn wir an Jesus denken, denken wir nicht zuallererst an den, der aus Ägypten gerufen wurde. Oder tust du das? Wir denken an den wunderbaren Ratgeber. Hast du irgendwo so in deinem Haus ein Wandtattoo? Der aus Ägypten gerufen wurde, ist mein König. Das tun wir nicht. Wir überlesen den Text. Die Frage ist ja trotzdem, warum hat Matthäus eigentlich diesen Text in sein Evangelium mit aufgenommen? Damals war Papyrus wertvoll. Warum war Matthäus so wichtig, dass dieser kleine Abschnitt unbedingt im Evangelium stehen muss? Andere Sachen hat er nicht mit reingenommen. Und ich glaube, dieser Text hat kraftvolle Aussagen für uns, auch in dieser Weihnachtszeit. Und ihr Lieben, ich glaube, Weihnachten ist ja oft so eine Sache, die in Traditionen, voller Traditionen ist, aber auch manchmal in Traditionen untergeht. Was bedeutet Weihnachten eigentlich? Wer ist dieser Jesus? Und ich möchte deswegen ein bisschen in diesen Text mit uns reinsteigen und ein bisschen graben. Und damit wir wissen, wo wir stehen, muss ich den Kontext erklären. Wo befinden wir uns denn hier in Matthäus 2? Im ersten Kapitel von Matthäus berichtet uns Matthäus davon, wie Gott Josef und Maria vorbereitet auf die Geburt von Jesus. Er schickt Engel und bereitet Josef vor. Josef, als er das gehört hat, dass Maria schwanger ist, der war nicht so begeistert. Ich weiß nicht, ob er begeistert war davon, dass seine Frau unehelich schwanger war, weil von ihm war das Kind nicht. Es gab nur eine andere Option, da muss ein anderer Mann im Spiel gewesen sein. Josef wollte eigentlich das Baby abstoßen und Maria mit ihm. Aber ein Engel begegnet Josef und sagt: Nein, Josef, das Kind ist von mir. Und er bereitet sie vor und Kapitel 1 endet damit, dass dieses Kind geboren wird in Bethlehem. Gott hatte eingegriffen. In Kapitel 2 wird dann berichtet am Anfang, wie da einige Sterndeuter oder Weisen aus dem Morgenland kommen. Das waren Männer aus dem heutigen Iran oder dem Irak, mächtige Männer. Die hatten in ihrer Heimat irgendwie eine Sternenkonstellation gesehen, man weiß es nicht, dass da ein König in Israel geboren sein muss und sie waren mehrere hunderte, tausende Kilometer angereist. Es muss eine wochenlange Reise gewesen sein, um diesem neuen König zu begegnen. Und sie wussten, dieser König, er ist in Bethlehem in Judäa, aber sie wussten nicht genau wo. Also dachten sie sich, wie finden wir denn heraus, wo genau dieser Jesus ist? Naja gut, wir gehen einfach zu dem aktuellen König, zu dem König Herodes und wir fragen ihn mal. Denn der muss ja wissen, wo sein Thronnachfolger herkommt. Also kommen sie da zu dem Herodes, so müssen wir uns das wirklich vorstellen. Und sie erzählen ihm, hey, wir haben gehört, bei uns im Iran, im Irak erzählt man sich, in Persien, da gibt es einen neuen König. Und der Herodes hört die und sagt sie, ein neuer König? Ich weiß von nichts. Der war geschockt, der wurde nervös. Da heißt es, die ganze Stadt Jerusalem wurde in Aufruhr gerät. Ja, wenn du König bist und du hörst, es gibt einen neuen König, dann wirst du nervös. Der wurde nervös. Aber nach außen hin hat er sich den Sterndeutern gegenüber nichts anmerken lassen. Innerlich hat er entschieden, den bringe ich um. Denn mit meinem Thron, da wird keiner spielen. In seinem Herzen entscheidet er, den bringe ich um, den König. Nach außen hin sagt er aber, hey Jungs, also zu den Sterndeutern, geht ihr doch mal erforschen, wo er ist. Ich weiß auch nicht, wo er ist. Und die ganzen Weisen in Jerusalem, die wussten auch nicht, wo genau der König geboren werden sollte. Die haben geforscht, aber es nicht rausgefunden. Aber wisst ihr was? Geht ihr doch mal hin und wenn ihr ihn gefunden habt, dann kommt doch zurück und erzählt es mir. Dann kann ich auch hinreisen und ihm die Ehre erweisen, heißt es. Der spielt ein falsches Spiel mit denen. Die Sterndeuter sagen, okay, machen wir. Und sie ziehen los und sie finden tatsächlich Jesus. Und wir kennen diese Szene mit den drei Männern. Es waren ja gar keine drei, das wissen wir mittlerweile auch. Also es ist ja so die Tradition, die sagt, es waren drei. Man weiß weiß auch gar nicht, wie die heißen und so weiter. Aber sie haben 3 Geschenke gebracht und sie begegnen diesem Jesus und beten ihn an. Und dann wollen die Sterndeuter wieder abreisen. Und eigentlich war der Plan ja, sie gehen jetzt zurück zu Herodes und verraten ihm, wo dieses Kind ist, damit er auch kommen kann. Aber zum zweiten Mal in Matthäus begegnet ein Engel. Und der Engel begegnet wem? Den Sterndeutern. Und er sagt ihnen, ihr geht nicht zurück zu Herodes, ihr macht euch mal schnurstracks auf den Weg zurück nach Persien. Ihr reist nicht mehr in Jerusalem vorbei. Und tatsächlich machen sie das, sie sind dem Engel gehorsam, sie reisen zurück. Und genau an dieser Stelle springen wir jetzt in den Text rein. Herodes wartet darauf, dass die Sterndeuter zurückkommen. Herodes muss nervös geworden sein und hier heißt es dann, genau an dieser Stelle, nachdem die Sterndeuter abgereist waren, erschien auch dem Josef ein Engel des Herrn im Traum und sagte, steh auf, nimm das Kind und seine Mutter und flieh nach Ägypten. Bleib so lange dort, bis ich dir Bescheid gebe. Zum dritten Mal in Matthäus 1 und 2 kommt ein Engel. Und immer wenn ein Engel kommt, muss man aufpassen, weil ein Engel kommt nicht umsonst, der kommt, weil was Wichtiges geschieht. Was sagt dieser Engel eigentlich hier dem Josef? Er sagt, steh auf. Wir lesen den Text und denken, ja, steh auf. Das Wort, was hier benutzt wird für steh auf, wird dafür verwendet, wenn Menschen im Bett liegen. Die stehen auf vom Bett. Die Situation ist folgende. Josef und Maria, die sind mitten in der Nacht. Die schlafen mit ihrem kleinen Jesus. Die sind mitten in der Nacht und ich sage euch eins, wenn du Vater oder Mutter bist eines kleinen Kindes, Schlaf ist was Wertvolles. Und wenn jemand deinen Schlaf stört, hat er besser einen guten Grund, weil sonst gibt es Ärger, mein Freund. Ja? Also der Josef, das müssen wir uns wirklich mal so vorstellen, der liegt da und auf einmal im Schlaf begegnet ihm ein Engel. Und Josef muss total verdutzt sein. Steh auf, sagt der Engel. Er sagt zu ihm, hör auf zu schlafen. Wach auf, steh auf. Und dann sagt er zu ihm weiterhin Folgendes. Nimm das Kind und seine Mutter und flieh nach Ägypten. Er sagt zu ihm, der Schlaf für heute Nacht ist beendet. 3 Uhr nachts, keine Ahnung. Du stehst jetzt auf, du packst deine Sachen und ihr flieht sofort. Das ist nicht so, ja, Josef denkt sich, oh Engel, du hättest auch mal um 8 Uhr morgens kommen können, wenn wir ausgeschlafen sind. Der Engel musste um 4 Uhr morgens kommen oder um 3 Uhr. Wir wissen nicht, wie viel Uhr es war. Es war auf jeden Fall mitten in der Nacht. Dieses Wort, steh auf, zeigt es ganz deutlich. Und gleich heißt es ja auch noch heute Nacht müsst ihr fliehen, sagt er zu ihm. Wisst ihr, wir lesen die Weihnachtsgeschichte immer als so romantische Geschichte, wo das Kindlein in der Krippe liegt und dann sind da die netten Hirten und die 3 Weisen aus dem Morgenland. Das ist eine Flüchtlingsgeschichte, ihr Lieben. Eine Fluchtgeschichte. Hier ist eine Familie, die mitten in der Nacht aufgeschreckt wird. Und ich sage euch eins, mit einem 8 Wochen alten Kind nachts in der Kälte zu fliehen, das ist kein Luxus. Das ist ein Aufwand. Das kostet dich was. Und nicht nur, ja, versteckt euch mal im Schutzbunker, das gab es nicht. Flieht ins Ausland. Die mussten eine über 100 Kilometer weite Wanderung nachts auf sich nehmen mit einem kleinen Kind auf dem Arm. Damals gab es, glaube ich, keine Tragetücher, die du ergonomisch da auf deinen Rücken geschnallt hast. Das war krass. Jesus war, das ist so, er war ein Kind, was direkt in den ersten Jahren eine Fluchtgeschichte hatte. Aber warum ist das denn eigentlich so eilig? Ja, nun, hätten die nicht, sagen wir mal, bis zum nächsten Morgen warten können, hätten sie sich irgendwie einen Esel organisiert, der dann sie tagsüber dann darüber gebracht hätte. Nun müssen wir uns das so vor Augen malen. Herodes hat ja die Sterndeuter gesandt, um ihn zu finden in Bethlehem. Jerusalem und Bethlehem sind 10 Kilometer auseinander. Da braucht ein Mensch, der wandert 2 Stunden. Wenn der die losgeschickt hat und sagt, findet ihn mal, dann hat er die Zeit gestoppt. Ab dem Moment, wo die abgereist sind, sagt er, okay, vielleicht dauert es einen Tag, bis sie ihn gefunden haben, dann kommen die zurück und sagen es mir. Das heißt, in der Zwischenzeit merkt er, die Jungs, die kommen nicht zurück. Was macht er? Dann gehe ich selber auf die Suche. Und genau das sagt der Engel. Herodes sucht das Kind. Er sagt nicht, Herodes sitzt im Palast und wartet. Die Truppen der Soldaten, die den Kopf von Jesus abtrennen sollten, die waren schon unterwegs. Die Pferde, die unterwegs waren von Jerusalem nach Bethlehem, die waren schon am Reiten. Ein Pferd reitet 45 Minuten, diese Strecke. Die Stiefel derer, die Jesus umbringen wollten, die waren ein paar Kilometer entfernt. Und deswegen sagt der Engel zu ihm, steh auf, du musst jetzt noch fliehen. Das war eine dramatische Situation, die wir so lesen. Und wir denken, was ist denn da? Was ist das denn für ein kleiner Bericht? Und wisst ihr, ich glaube, wir können etwas ganz Tröstliches aus dieser dieser Situation lernt. Josef und Maria, sie fliehen dann und wir lernen davon auch noch was. Aber ich glaube, hier können wir schon mal was lernen. Wisst ihr, Herodes hatte alles genau geplant. Herodes wusste, wie er an der Macht bleibt. Und Maria und Josef, sie hatten keine Ahnung, in welcher Gefahr sie schwebten. Während sie dort schliefen, waren die Truppen unterwegs, um ihren Sohn umzubringen. Aber ich möchte dir eins sagen. Was die Könige dieser Welt planen, das mag weise und klug klingen. Aber der König des Himmels hat das alles im Blick. Und er weiß es. Und ich glaube, dieser erste Punkt, den die Geschichte uns zeigen will, da sind sich die Kommentatoren noch einig, ist folgendes. Gott hat die Kontrolle. Er ist souverän und du kannst ihm vertrauen. Wisst ihr, manchmal lesen wir die Nachrichten und wir sind überrascht von irgendwelchen Handlungen der Weltgeschichte. Wer hätte erwartet, dass Putin die Ukraine überfällt? Ich möchte dir eins sagen, einer wusste es und es ist der König des Himmels. Wir sind überrascht mit jeder erratischen Wendung, die unser lieber Donald Trump wieder wendet. Man weiß ja nie, was am Ende des Tages rauskommt, was er getan hat. Ich möchte dir eins sagen, ein Gott wusste es und es ist der König des Himmels. Er ist nicht überrascht. Er ist nicht überrascht von den Situationen in deinem Leben, die dich überraschen. Vielleicht sitzt du hier und du hast vor einiger Zeit eine Diagnose bekommen. Krankheit, Krebs. Vielleicht bist du hier und du hast vor einiger Zeit einen geliebten Menschen verloren. Ich weiß es nicht. Ich möchte dir eins sagen. Gott hat immer noch die Kontrolle. Er ist souverän und du darfst ihm vertrauen. Und ich glaube, das ist so ein simpler Punkt, aber ich glaube, es ist so ein wichtiger Punkt, weil Weihnachten kann auch schnell zu so einem niedlichen Fest werden. Ach, da war so ein netter Jesus. Der König, der geboren ist, ist der Herrscher der Welt. Wir als Christen dürfen so trostvoll ihm vertrauen, so einfach wissen, dieser Gott, er ist nicht überrascht von den Wendungen der Weltgeschichte. Unser Gott ist souverän. Und wenn du zu ihm gehörst, dann darfst du auch wissen, dass du unter dem Schutz des Höchsten sitzt. Ihr Lieben, ich glaube, das darf uns trösten. Manchmal mache ich mir so Sorgen um mein Leben. Kennt ihr das? Irgendwas klappt nicht. Ich bin ja Pastor, man macht sich auch Sorgen um Gemeinde, gell? Wisst ihr, dass Jesus seit 2000 Jahren seine Gemeinde baut? Das war nie ein guter Pastor, der das gemacht hat. Das war Jesus. Jesus ist der gute Hirte. Und ich glaube auch in deinem Leben, du machst dir Sorgen um deinen Job, du machst dir Sorgen um dein Kind, um deine Familie. Ich glaube, eine Botschaft soll ich dir heute zuallererst sagen. Gott hat die Kontrolle. Du darfst ihm vertrauen. Nun, was tut denn Josef jetzt? Und es ist so vorbildlich, dass ich glaube, dass wir das Zweites daraus lernen dürfen. Hier heißt es, da stand Josef auf, brach noch in der Nacht mit dem Kind und seiner Mutter nach Ägypten auf. Er tut genau das. Dort blieb er dann bis zum Tod von Herodes. Josef ist aufgeschreckt mitten in der Nacht, sagen wir 3 Uhr morgens, voll verschlafen, das Kind neben ihm, die Mutter neben ihm. Und was tut er? Er handelt auf Gottes Geheiß mit Gehorsam. Tut, was er sagt. Und das ist so spannend, was Muriel einleitend gesagt hat. Was macht denn Maria, als der Engel kommt? Sie handelt mit Gehorsam. Und genau das ist, was die Weihnachtsgeschichte uns zeigen will. Wenn Gott spricht, dann handle mit Gehorsam. Ich möchte als Zweites nicht nur was Tröstendes sagen. Ich möchte uns heute etwas herausfordern. Stellt euch mal vor, der Josef hätte gesagt, ja Engel, ist schon richtig, wir müssen hier weg, aber weißt du, lass uns doch erstmal ausschlafen, morgen früh, wenn das Kind und die Mutter ausgeschlafen ist, wir müssen ja 100 Kilometer wandern, da braucht man ein bisschen Schlaf, du weißt doch, also wir Deutschen sind ja auch recht gut so im Argumentieren, wir haben auch für alles logische Gründe, es wäre doch logisch, erstmal ausschlafen und dann wandern, wer besteigt denn einen Berg mitten in der Nacht, das macht keiner, schlaf erstmal aus. Die Wahrheit ist, hätten sie das getan, Jesus wäre umgebracht worden. Die Wahrheit ist, hätten die nur 5 Stunden geschlafen, dann wären die Truppen da gewesen. Und ich möchte, und das hat mich in der Vorbereitung auch so angesprochen, und ich möchte dich da ein bisschen herausfordern. Diskutierst du mit Gott, wenn er was sagt, oder reagierst du mit Gehorsam? Und ich glaube, manchmal fällt es uns vernunftsorientierten, aufgeklärten Menschen so schwer, einfach mal zu tun, was Gott sagt. Weil es gibt so viele gute Gründe dagegen. Und ich möchte dich heute ermutigen und herausfordern. Es gibt keinen sichereren Ort als den Willen Gottes. Es gibt keinen sichereren Ort als den Willen Gottes. Ich sage nicht, dass der Ort bequem ist. aber er ist immer sicher. Schaut mal, der Ort des Willens Gottes bei Jesus war die Flucht. Das war nicht bequem. Schaut mal, dass sie im Willen Gottes gelebt haben, das hat sie bewahrt, aber es hat sie auch in eine ungemütliche Zukunft gebracht. Sie mussten erstmal hunderte Kilometer flüchten und dann mussten sie dort leben. Jesus hat die ersten Jahre seines Lebens in Afrika verbracht, in Ägypten, nicht in Deutschland. Sie hatten dort Fremdlinge, waren sie dort. Und wisst ihr, wenn ihr dann mal das Leben von Jesus anschaut, dieses Motiv, dass Jesus auf der Flucht ist und vertrieben wird, das zieht sich durch den gesamten Dienst von Jesus. Kommentatoren weisen darauf hin, dass das die erste Geschichte ist von ganz vielen. Johannes 1. Gott kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Jesus ist das perfekte Beispiel dafür, wie man im Willen Gottes lebt. Und trotzdem hat er keinen bequemen Dienst gehabt. Er hat kein bequemes Leben gehabt. Lukas 4. Jesus fängt an seinen Dienst. Und wisst ihr, was eine der ersten Sachen ist, die bei Jesus passieren? Er wird an den Rand der Stadt geführt, weil sie ihn umbringen wollen. Er muss wegfliehen. Lukas 9. Jesus will in Städte gehen, um zu predigen. Und die Städte lehnen Jesus ab. Dann kommen zwei seiner Jünger, die Donnersöhne, auf die Idee, sagen, Jesus, wenn du willst, lass mir Feuer regnen auf diese Städte. Da sagt er, nee, Jungs, das ist jetzt auch nicht meine Methode. Aber die Wahrheit ist, die Städte haben nicht auf Jesus gehört. Jesus selbst sagt, der Menschensohn hat keinen Ort, an den er sein Haupt legen kann. Die Füchse haben Gruben und so weiter. Ihr kennt es, die Vögel haben Nester. Und hier in Matthäus 2 wird das nochmal auf die Spitze getrieben. Denn wir müssen Folgendes verstehen. Bethlehem war die Stadt der Familie Davids. David kam aus Bethlehem. Bethlehem war die Heimatstadt der Könige Israels. Jesus, der neue König Israels, ist in seiner Heimatstadt, in der Stadt, wo die Könige Israels, er als davidischer Königserbe, eigentlich Respekt und Heimat hätten. In seiner Heimat wird er vertrieben. Und es soll diesen Kontrast aufzeigen, der König der Welt, der im Palast in Jerusalem sitzt, und der König des Himmels, der selbst aus seiner Heimat vertrieben wird. Ich möchte dir eins sagen, es gibt keinen sichereren Ort als den Willen Gottes, aber er ist nicht immer bequem. Und jetzt kommen wir zu diesem letzten Satz von diesem Text. Da heißt es, so erfüllte sich, was der Herr durch den Propheten vorausgesagt hat. Aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Matthäus erzählt uns nicht nur die Geschichte und sagt, ach, das war eine nette Geschichte, sondern für Matthäus ist all das, was hier passiert, das ist die Erfüllung einer Prophetie. Und da heißt es, aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Das ist ein Zitat aus Hosea 11, Vers 1. Und in Hosea 11, Vers 1 heißt es, ich habe euch den Vers mitgebracht. Und was könnte der Vers heißen? Aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Surprise! Es ist genau derselbe Satz, 1:1, den Matthäus zitiert und schreibt im Matthäus-Evangelium. Wow! Schon 700 vor Christus wird genau dieser Satz gesagt. Und 700 Jahre später passiert genau das in Jesus. Beeindruckend, oder? Jetzt muss ich aber unsere Freude ein bisschen dämpfen. Jetzt lesen wir mal Hosea 11:1 und ich frage euch mal, um wen geht's denn hier? Hosea 11:1. Als Israel jung war, gewann ich es lieb. Aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Doch so oft ich die Israeliten durch Propheten rief, gingen sie von ihnen weg. Sie opferten den Balen und räucherten den Götzen. Ich lehrte Ephraim laufen, ich nahm es auf meine Arme. Doch sie begriffen nicht, dass ich sie heilte. Mit menschlichen Fesseln zog ich sie. Mit Seilen der Liebe, ich war wie ein Elternpaar für sie. Es soll zwar nicht nach Ägypten zurück, doch Assur wird Israels König sein, denn sie verweigerten es, sich zu bekehren. Nun, als ich den Text gelesen habe in der Predigtvorbereitung, habe ich mich gefragt, also um wen geht es denn hier? Also geht es um Jesus? Also lass uns mal kurz abstimmen, geht es um Jesus oder geht es um Israel? Also ich weiß nicht so genau, ob du auch die Bibel liest, aber ich mag das ja ein bisschen zu graben. Wie kann das denn sein? Also wenn ein Mensch 700 vor Christus den Text von Hosea gelesen hat, hat der wirklich daran gedacht, dass es hier um irgendeinen Jesus geht, 700 Jahre später? Nee, oder?
Wie kann es dann sein? Wie kann dann Matthäus sagen, das ist die Prophetie, die auf Jesus hinweist? Ja, wer hat jetzt recht? Matthäus oder Hosea? Warum interessieren mich so Dinge? Weil ich finde es so gut und wichtig, dass wir unsere Bibel kennen und lieben und verstehen. Ich habe euch mal ein Bild mitgebracht und ich habe eine Frage. Also die Frage ist, ist es jetzt Hosea oder Matthäus, der recht hat? Ich habe ein anderes Bild mitgebracht. Und meine Frage ist, ist das ein Mensch oder ist das ein Schatten? Was ist das? Schatten, okay. Ein Mensch, okay, hat einer gesagt. Ich würde mal behaupten, das ist der Schatten von einem Menschen, oder? Also im Internet wird man so sagen, ist das ein Schatten oder ein Mensch? Ja. Das ist so ein, für alle Älteren unter euch, dass ihr das Internet auch versteht, das ist so ein Meme quasi, also so ein Witz, so ein Internetwitz. Ja, das ist ein Schatten, richtig. Aber wenn die Menschen nicht da wären, wir alle verstehen das, dann wäre auch der Schatten nicht da. Das heißt, dieser Schatten, wir sehen keine Menschen auf diesem Bild, aber dieser Schatten ist das Versprechen an uns oder die Voraussage, die Wahrheit an uns, da stehen eigentlich Menschen, die in Wirklichkeit dort stehen und der Schatten ist nur ein Abbild von ihnen. Ergibt es Sinn? Und wisst ihr was, das ist eine wichtige Wahrheit über die Bibel. Die Bibel versteht sich genauso. Das ganze Alte Testament versteht sich als ein Schatten, der auf etwas Wirkliches zeigt, was im Neuen Testament greifbar wird. Im Schatten des Alten Testamentes sehen wir Israel, das Volk Israel. Ja, Hosea spricht hier vom Volk Israel, vom Schatten, der aus Ägypten gerufen wird. Aber dieses Israel, es zeigt uns auf eine Zukunft, die noch größer ist, auf eine Wirklichkeit. Und das ist Jesus, der das neue Israel begründet. In Hosea 11 erzählt uns Hosea von einem Gott, der sich in Liebe ein Volk erwählt. Er hat sie gerettet aus Ägypten. Und wer gehört zu diesem Volk im Alten Testament? Die Juden, die ethnischen Juden. Du hättest im Alten Testament nicht zum Volk Gottes gehört. Im Neuen Testament, in Matthäus 2, erzählt uns Matthäus von einem Gott, der sich aus Liebe ein Volk erwählt. Er hat sie gerettet. Wie? Nicht indem er sie aus Ägypten holt, indem er Jesus aus Ägypten holt. Wer gehört im Neuen Testament, im Neuen Bund zum Volk Gottes? Alle, die an Jesus glauben. Ist euch schon mal aufgefallen, dass im Alten Testament das Volk Israel 12 Stämme hat und Jesus im Neuen Testament 12 Jünger hat? Ist das Zufall? Nein, ist es nicht. Ist euch schon mal aufgefallen, dass im Alten Testament die Juden durch die Wüste gehen, versucht werden und sündigen? Und im Neuen Testament Jesus durch die Wüste geht, versucht wird und nicht sündigt? Matthäus will uns was deutlich machen. Jesus ist das wahre Israel. Im Alten Testament hast du zum Volk Gottes gehört, wenn du Jude warst. Im Neuen Testament gehörst du zum Volk Gottes, wenn du an Jesus Christus glaubst. Und ich möchte dir eins sagen, das ist die Botschaft von Weihnachten, auch von diesem Text. Es ist nicht, hey, feier ein schönes Fest mit Lebkuchen und Marzipan zu Hause. Das ist nice to have. Die Wahrheit von Weihnachten fragt dich Folgendes. Gehörst du eigentlich zum Volk Gottes? Gehörst du eigentlich zu Gott? Und wie kannst du das tun? Indem du an Jesus glaubst. Der kleine Junge, der dort in der Krippe geboren ist, der weggeführt wurde nach Ägypten, das ist nicht irgendein netter kleiner Junge. Es ist der König des Volkes Israel. Und wer an ihn glaubt, zu ihm gehört, der darf dazugehören. So erfüllte sich. Die Israeliten hatten erlebt, wie Gott sie aus Ägypten geführt hat. Und doch waren sie immer noch gefangen. In Sünde, in Sucht, in Götzendienst, in Versuchung. Sie waren äußerlich frei, aber innerlich gefangen. Die Israeliten hatten Ägypten verlassen, aber Ägypten hatte die Israeliten nie verlassen. Innerlich waren sie gefangen. Und so warteten die Israeliten jahrhundertelang auf einen Retter, der sie eines Tages wirklich frei machen würde. Und Matthäus sagt genau das. Er ist gekommen. Es ist Jesus Christus. Jesus ist wahre Erfüllung. Und so möchte ich auch damit schließen. Wisst ihr, in deinem Leben gibt es Dinge, die dich gefangen halten. Vielleicht kennst du das. Gewohnheiten, die du nicht los wirst. Leere, die du nicht füllen kannst. Eine Sehnsucht, die nichts in dieser Welt stillen kann. Und ich glaube, dass dieser Bibeltext und dass ich dir heute sagen soll, Jesus ist die Erfüllung dieser Sehnsucht. Jesus ist die wahre Erfüllung, die dich frei macht. Jesus ist der wahre Retter, der dir deine Sehnsüchte stillt. Und die Frage, mit der ich uns entlassen will ins Abendmahl, das wir jetzt gemeinsam feiern, ist: Glaubst du an diesen Jesus? Gehörst du durch ihn zum Volk Gottes? Bei Jesus findest du Gnade und Rettung. Und dein Teil ist, mit Glauben zu reagieren.